Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstführung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben. Die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast.
Heute im Podcast darf ich begrüßen Frau Claudia Kessler. Frau Kessler ist ja Diplom-Ingenieure von Haus aus, aber viel wichtiger, sie ist Gründerin des Startups, des Raumfahrt-Startups, erste deutsche Astronautin. Und um eine Frau in den Weltraum zu schießen, will ich jetzt mal sagen, braucht es tatsächlich ja Vision, weil wir sind heute noch überhaupt nicht da, aber schon auf einem guten Weg. Und Frau Kessler ist Visionärin und Unternehmerin und ich freue mich sehr, Sie heute im Podcast zu begrüßen, denn genau darüber wollen wir sprechen, über Ihre Vision, Ihr Unternehmertum und was es braucht, um tatsächlich dieses Ziel, diese Vision zu erreichen. Herzlich willkommen, Frau Kessler.
Schön, ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, Sie sind Visionärin, Unternehmerin. Sie sind Diplom-Ingenieurin. Ich will mal mit dieser Visionärin anfangen. Was ist denn konkret Ihre Vision, Frau Kessler?
Ja, meine Vision ist, einfach mehr Frauen ins All zu bringen, um auf der Erde den Menschen besser, allen Menschen, nicht nur dem männlichen Teil der Menschheit, dieses Bewusstsein zu vermitteln, dass wir mit unserer Erde wirklich Teil des Universums sind, dass wir Teil eines Planetensystems sind und dann auch zu verstehen, wie kostbar unser Heimatplanet eigentlich ist und wie sehr wir uns um den kümmern sollten und den schützen sollten.
Mhm. Und wenn ich mir jetzt aus männlicher Perspektive gucke, denn so dieses Thema Space Business, es ist ja sehr männlich dominiert. Es gibt ja wenig Frauen, die da sehr von sich reden machen. Und wir haben ja auch noch keine deutsche Astronautin gehabt im All. Warum braucht es Frauen? Also frage ich jetzt mal als Frau. Ich darf das ja fragen.
Warum braucht es eine Frau? Also erstens braucht es Frauen in allen Bereichen, weil es einfach gemischte Teams braucht, weil gemischte Teams einfach in allen Bereichen sehr viel mehr Sinn machen, sehr viel kreativer sind und auch sehr viel mehr die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Perspektiven auf ein Problem zu gucken und dann Lösungen zu finden. Und das gilt natürlich auch in der Raumfahrt und das gilt ganz besonders in der astronautischen Raumfahrt, in der Erforschung des Weltraums und vielleicht bald hoffentlich auch wieder neuer Planeten. Die NASA will ja zum Beispiel 2024 endlich die erste Frau auf den Mars fliegen und Elon Musk will 2030 auf den Mond und Elon Musk 2030 auf den Mars. Mhm. Und wenn wir da so ein bisschen länger denken, perspektivisch, dann geht es ja auch irgendwann darum, Kolonien zu gründen und wirklich auch Menschheit, Menschen, Gruppen auf den Planeten anzusiedeln. Und ich sage mal, spätestens dann geht es ohne Frauen auf gar keinen Fall.
Ja, da haben Sie wohl recht. Und ich teile ja sehr, was Sie sagen. Also das war ja auch bewusst ein bisschen provokativ gefragt. Warum braucht es da Frauen? Männer können es doch, haben sie bisher auch gerichtet. Also ich teile das eins zu eins, was Sie sagen. Ich würde gleich mal gerne auf diesen ersten Aspekt kommen, dass Teams erfolgreicher sind, weil sie mehr perspektivisch denken. Und haben Sie ja sicherlich viele Erfahrungen auch gemacht. Was genau heißt denn das? Was ist denn das konkret andere, wenn ein gemischtes Team, man sagt ja so mindestens 30%, 40% Frauenanteil, damit es wirklich gemischt ist. Was erleben Sie denn da anders? Was macht es so wertvoll?
Ja, also ich habe es immer wieder erlebt, dass das auf Probleme oder auf Fragestellungen eben dann wirklich von verschiedenen Perspektiven drauf geguckt wird. Und dann eine sehr viel breitere Basis an Antworten existiert. Und man denkt ja immer selbst so ein bisschen, man ist der Maßstab und das, was man denkt, ist das Richtige. Und erst wenn man eben die unterschiedlichen Team-Member, das können auch Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund sein oder mit unterschiedlichen Ansichtsweisen, dann ist es sehr wertvoll, weil man dann plötzlich in eine Diskussion kommt und erst dann verstehen kann, ach so, die denken alle gar nicht so wie ich. Und das ist eigentlich, ja, muss gar nicht die einzig wahre Lösung sein, die ich im Kopf habe, sondern es gibt sehr viel mehr Facetten dazu. Mhm. Und das bereichert ein Team unheimlich und führt natürlich auch zu effektiveren und effizienterem Arbeiten.
Mhm. Dann ist das ja eine sehr große Vision, ne? Also wirklich, wenn ich schon so weit mit Ihnen auf mich auf die Reise begebe, dass Sie sagen, irgendwann Kolonialisierung, natürlich braucht es doch Frauen. Ja? Wenn wir jetzt uns ein bisschen kleiner machen, das ist ja immer noch eine Vision, erste deutsche Astronautin im All, da sind wir ja noch nicht. Was gibt es denn für Gründe, warum wir da noch nicht sind aus Ihrer Wahrnehmung? Sie sind ja ganz dicht dran.
Ja, die Gründe, warum immer noch keine deutsche Frau im All war, sage ich mal, ist im Endeffekt basiert auf dem, wie die Astronautenauswahlen in der Vergangenheit gemacht wurden. Mhm. Es gab mal zwei Astronautinnen, die in den 80ern ausgewählt und auch trainiert wurden in Deutschland. Die sind aber dann nicht geflogen aufgrund der des Shuttle-Unfalls und der Zeitverzögerung, die dann dadurch insgesamt im Astronautenkorps eintrat. Mhm. Und danach sind eigentlich in Deutschland nur noch Astronauten rekrutiert worden, die damals schon in der Pipeline waren und nachgerückt sind. Das waren alles Männer. Mhm. Die nächste Auswahl hat erst 2009 stattgefunden von der Europäischen Raumfahrtagentur. Damals wurden 6 Astronauten ausgewählt, 5 Männer und eine Frau, eine Italienerin, eine italienische Jetpilotin. Und man hat damals dann einfach da sich keine deutsche Frau qualifiziert hat, daraus geschlossen, es gibt in Deutschland offensichtlich keine Frau, die dafür geeignet ist.
Okay. Und das hat Sie dann auf den Plan gerufen, ne?
Ja.
Ja, glücklicherweise. Was haben Sie denn daraus gemacht, aus dieser Herausforderung? Erzählen Sie mal.
Ja, diese Aussage hat mich ziemlich angestachelt, das zu widerlegen. Vor allem, weil ich selbst, mein Kindheitstraum war eben auch immer Astronautin zu werden. Und ich war selbst einfach nur im falschen Alter zur falschen Zeit. Das heißt, ich hatte gar keine Chance, mich zu bewerben. Denn in den 80ern war ich zu jung, da war ich noch im Studium. Und 2009 war ich über die Altersgrenze, die ESA da gesetzt hatte, mit 37 schon drüber weg. Ich habe aber in der Zwischenzeit auch 2009 das europäische Frauennetzwerk Women in Aerospace Europe gegründet und auch darüber wahnsinnig viele tolle Frauen kennengelernt und dachte mir, nee, das kann überhaupt nicht sein, dass darunter keine ist, die als Astronautin geeignet ist. Mhm. Und dann habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Ich war zu der Zeit Geschäftsführerin einer Personalfirma für Raumfahrtingenieure, habe also den ganzen Tag Ingenieure für die Raumfahrtagenturen rekrutiert. Mhm. Und bei mir in der Firma hatte ich 50% Frauen auf allen Ebenen, vom Top-Management, ich war ja selbst die Geschäftsführerin, bis hin zu allen Ingenieurinnen. Ja. Und auch sehr, sehr international aus 30 ja. Ländern. Gut, dann haben wir einfach eine Stelle veröffentlicht und haben gesagt, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir schreiben, wir suchen die erste deutsche Astronautin. Okay.
Mhm. Was ist dann passiert? Sind Sie überschwemmt worden von Bewerbungen?
Naja, erstmal ist durchaus das passiert, was klassisch ist für Frauen. Unsere Telefone sind heiß gelaufen. Ja. Und Frauen haben angerufen und mir ihren Lebenslauf vorgelesen und gefragt, ob sie gut genug sind, sich zu bewerben.
Ja.
Mhm. Ja. Das war das Erste. Dann haben wir auch festgestellt, die Job Description war eigentlich, die Überschrift war falsch formuliert. Denn wir haben wirklich geschrieben, könnten sie sich, oder war es schon immer ihr Traum, Astronautin zu werden? Mhm. Und auch da haben sich viele nicht getraut. Wir haben es dann umformuliert in, sind Sie Physikerin, Wissenschaftlerin, Pilotin, Ingenieurin und könnten Sie sich vorstellen, mhm. die erste deutsche Frau im All zu werden? Mhm. Und damit haben wir die Frauen ganz anders angesprochen. Mhm. Und das sind auch alles Fehler, die Europäische Raumfahrtagentur eigentlich bei ihrer Ausschreibung 2009 gemacht hat. Mhm. Da stand über der Jobausschreibung, sind Sie so ungefähr der Superhero, dann bewerben Sie sich jetzt. Oh, ja. Ich sag mal, 50% der Frauen bewerben sich dann schon gar nicht, weil sie sagen, naja, das bin ich ja gar nicht.
Ja,
okay. Gar nicht. Ja? Und dann sagen die, naja, die Frauen wollen ja nicht, mhm. die bewerben sich nicht. Mhm. Mhm. Zusätzlich dazu kam dann noch,
Darf ich da mal reingehen? Ich finde das ganz spannend, was Sie sagen. Ich komme ja aus dem Business-Kontext und erlebe das auch. Also genau das, was Sie schildern, erlebe ich auch. Also ich glaube, wir haben ja auch viel zu wenig Top-Führungspositionen besetzt mit Frauen, nach wie vor in der Wirtschaft nicht. Und wenn ich gefragt werde, woran liegt das, dann gebe ich Ihnen eine ähnliche Antwort. Wobei, jetzt, wo Sie es so schildern, also Pilotin, Ingenieurin, also dieser Kreis, der ist ja schon relativ eng. Also für mich ist das schon so gefühlt ein Superhero. Und trotzdem sagen Sie, diese Ansprache macht einen großen Unterschied. Ja, also das ist Ihr Erleben.
Und ich wirklich.
Okay.
Ja, und ich meine, mich haben da Frauen angerufen, die waren in den USA und hatten irgendwie 10 Jahre Flugerfahrung und sonst irgendwas. Und die haben dann und promoviert und ich weiß nicht was. Und die haben dann erstmal gesagt, naja, glauben Sie wirklich, dass ich gut genug bin, mich zu bewerben? Ja. Und auch das hat die ESA nicht angeboten. Da war eine Computermaske und entweder bewirb dich oder stirb so ungefähr. Und wer sich nicht beworben hat, hat halt Pech gehabt.
Ja, nun kann man ja auch sagen, ein Mann, also ich will jetzt nicht zu sehr das Klischee aufmachen, aber so eher männlich geprägt, würde ich sagen, na gut, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es. Ja? Ja. Was ist denn da Ihre Erfahrung, warum Frauen da nicht so rangehen und sagen, naja, wenn ich eine Absage kriege, bin ich ja nicht, ich stehe ja nicht schlechter da als vorher. Ja, diese Rückversicherung im Vorfeld und nur den Mut in den Ring zu werfen, wenn ich wirklich sicher sein kann, dass ich auch gehört, gesehen werde. Wieso ist das so? Was ist denn da so Ihre Erfahrung?
Also meiner Meinung nach ist es deswegen so, weil wir eigentlich unter diesem starken, also wenn wir uns für eine Männerdomäne entscheiden und oder für eine sehr erfolgreiche Karriere, dann stehen wir unter diesem wahnsinnigen Druck, von vornherein besser sein zu müssen als die Männer, in denen wir mit denen wir zusammenarbeiten und die um uns herum sind. Und ich glaube, da ist einfach bei Frauen die Angst vor der Enttäuschung, die Angst vor dem nicht gut genug zu sein, so groß, dass man es ganz oft lieber einfach gar nicht erst versucht. Mhm. Das kommt natürlich über Generationen. Ich meine, schauen Sie, in den 70ern, meine Mutter musste ja meinen Vater noch um Erlaubnis fragen, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Also ich würde immer noch
so entsetzen,
wenn ich mir das vorstelle. Es ist so unglaublich und es war 77 und der Mann unterschreibt den Arbeitsvertrag. Also das ist irre. Diese Vorstellung. Und das kann man natürlich, alles, was damit sei ein braves Mädchen und sei folgsam und so weiter, in der Erziehung mit Frauen die ganze Zeit gemacht wurde. Das geht nicht so einfach und so schnell weg. Das ist ja quasi auch ein kulturelles Gepräge, was da im Kopf natürlich hindert.
Ja, ja, und umso wichtiger sind ja genau solche Initiativen, wie Sie sie jetzt, die Sie verkörpern, ne, wofür Sie stehen. Also ich hätte Sie ja zwischenzeitlich jetzt einmal unterbrochen, weil ich diese Aspekte so spannend fand. Ich würde gerne jetzt nochmal auf dieses Thema des Start-ups jetzt kommen. Also was genau ist das? Also was genau ist da jetzt raus entstanden? Und wenn wir nochmal diese Brücke zu Ihrer Vision schlagen, wie realistisch ist das denn jetzt, dass wir tatsächlich die erste deutsche Astronautin bald im All haben werden?
Ja, wir haben dann über 400 Bewerbungen bekommen von ganz tollen Frauen und haben in einem Jahr, ein Jahr dauernden Prozess 2 Kandidatinnen ausgewählt, wobei 6 am Schluss tauglich waren nach allen Selektionsschritten. Und die beiden trainieren jetzt seitdem part-time zusätzlich zu ihrem Job. Immer wenn wir wieder ein bisschen Geld eingenommen haben, machen wir den nächsten Trainingsblock. Wir haben 2 Firmen gegründet, die Stiftung Erste Deutsche Astronautin, eine gemeinnützige GmbH, die sich wirklich um die Ausbildung der Astronautin kümmert, um die wissenschaftlichen Experimente, die im All durchgeführt werden sollen, die Forschung daran und die ganzen Bildungsprogramme, die wir mit aufgesetzt haben. Wir haben inzwischen mit dem Fraunhofer Institut und Google Deutschland im Augenblick ein Projekt laufen, das Code for Space heißt und sich an Schüler und Schülerinnen vor allem in der 3. Klasse richtet. Gerade auch umgeschrieben wird auf Homeschooling, auf Eltern, die es unterstützen können, wo man mit Roberta, der Software, den kleinen Calliope-Rechner programmieren soll und Experimente vorschlagen, die die Astronautin dann im All durchführen soll. Und wir haben die Astronautin GmbH gegründet mit dem Ziel, das Know-how, was wir unterwegs erreicht haben, auch zu vermarkten, kommerziell zu vermarkten. Und das geht von Astronautentraining für Führungskräfte, gerade mit dem Schwerpunkt auch auf Frauen, gerade mit dem Schwerpunkt darauf, eben Frauen stärker zu machen, Frauen zu motivieren, an sich selbst und an ihre Träume zu glauben. Aber das geht auch bis hin zu verschiedenen Elementen, die dann in Richtung Teamtraining gehen, bis hin zu Tauchtraining oder Parabelflügen für Manager. Mhm. Und irgendwann, jetzt im Mai, wird das erste Mal kommerziell SpaceX mit einer NASA-Crew zur ISS fliegen. Und dann werden diese Sitze oder einige der Sitze auf diesen Raketen, in diesen Crew Dragons, auch kommerziell angeboten werden. Und dann werden wir auch irgendwann ganze Missionen anbieten können.
Ja, wunderbar. Also das heißt, Ihre Vision ist in Umsetzung. Wir hatten ja auch schon Frau Susanna oder Dr. Susanna Mandahl im Gespräch, die ja eine der beiden, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, ist. Die hatte ja auch schon im Podcast auch über so ein Astronautentraining berichtet. Sie hat davon berichtet, wie sie zu dem geworden ist. Auch ähnlich wie Sie. Sie sagte, mein Traum war das immer. Aber auch sie hat berichtet, dass es für sie erstmal auch eine Hürde war. Ne? Und sie jetzt ganz sehr glücklich ist, eben in diesem Programm zu sein. Und von ihren Erfahrungen hat sie uns mitgeteilt. Ich würde gerne mal mit Ihnen raufgucken auf so dieses Thema, Sie sagten jetzt, diese Vision dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen, vielleicht auch mal von Rückschlägen. Und Sie selber hatten ja auch von sich aus schon berichtet, es war immer Ihr Traum auch, Astronautin zu sein, und hat das nicht ganz hingehauen von der Altersstruktur her, aber Sie sagen, deswegen bringe ich mein Wissen anders ein. Was hilft Ihnen denn ganz persönlich, Ihre Vision mit Leben zu füllen? Wie hat man sich das vorzustellen, wenn Sie, Frau Kessler, sagen, also ich rück von meinen Träumen nicht ab. Was macht Sie da stark?
Zum einen bin ich selbst ein sehr kreativer Mensch, und zum anderen macht mich tatsächlich der Widerstand stark. Das kommt wohl auch schon von Kindheit an, schon als ich klein war und mit 4 Jahren die Mondlandung im Fernsehen gesehen habe und gesagt habe, ich will dahin und ich will Astronautin werden, haben alle gesagt, ja, red du nur, kleines blondes Mädchen da in Bayern irgendwo in einem Dorf. Und ich dachte immer so ein bisschen, mit denen zeige ich es jetzt. Und das war eigentlich schon immer so das, was mich auch anstachelt. Und ich sage immer, solange wir bekämpft werden, machen wir auf jeden Fall weiter.
Okay, ja, also Widerstand stachelt Sie an. Und gab es so Niederlagen in Ihrem Werdegang? Sie sind ja schon über 30 Jahre jetzt in diesem Umfeld tätig, sehr männerdominiert. Ich kann mir das gut vorstellen. Du kleines blondes Mädchen, so, ne? Also später wird eine junge blonde Frau, mach mal erstmal deine Erfahrung. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Mit vielleicht auch solchen, das sind ja immer Bewertungen und Abwertungen, denen wir auch im beruflichen Kontext ja manchmal begegnen. Haben Sie da so bestimmte Tricks oder Tipps, die Sie da weitergeben könnten im Podcast?
Im Endeffekt war es eigentlich bei mir immer wieder nicht aufgeben und hartnäckig bleiben. Mhm. Und immer wenn irgendwo ein Nein kommt, dann einfach zu sagen, ein Nein ist für mich nur eine Aufforderung, einen anderen Weg zu suchen.
Ja, schön.
Also das ist eigentlich nie, heißt nie, dass okay, da sagt jetzt jemand Nein, das tue ich jetzt nicht, sondern ich stelle nur fest, okay, das war jetzt nicht der richtige Weg, wir müssen nochmal eine andere Möglichkeit suchen, das Ganze zu realisieren. Und und dann einfach wieder kreativ nachdenken und gucken, wie könnte man es denn anders noch angehen.
Mhm. Ja, also ganz viel Stärke höre ich daraus aus Ihnen heraus. Ne? Also nein, es ist ein schöner Spruch, es ist wirklich nur die Aufforderung, für einen anderen Weg zu suchen. Ja? Wie ist denn das? Sie hatten ganz zu Anfang unseres Gesprächs zum Auftakt ja gesagt, Sie haben sehr frühzeitig schon ein internationales Netzwerk gegründet. So aus meiner Erfahrung sind wir Frauen häufig nicht ganz so gut im Netzwerken. Und trotzdem ist ja Erfolgsfaktor Netzwerken ganz wichtiger, wenn ich meine Themen umsetzen will. Ne? Wenn ich auch neue Wege gehen will oder gegen ein Nein mich stark machen will. Wie sehen Sie das? Also einmal Erfolgsfaktor Netzwerken, und glauben Sie auch, dass Frauen und Männer da unterschiedlich unterwegs sind? Wie ist das? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Also Erfolgsfaktor Netzwerken, ganz, ganz wichtig. Das war eigentlich, also mir lag es, glaube ich, immer im Blut von vornherein. Also ich war schon während dem Studium die erste Studentenvereinigung mitgegründet, europaweit. Und eigentlich schon vorher. Also ich war schon Gruppenleiterin in der Kolping-Jugend und solche Sachen. Also ich hätte nie anders gekonnt, als ohne ständig irgendwas mit Netzwerken zu tun zu haben. Und dann im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, damals auch schon als einzige Frau und so. Also für mich war das immer ganz klar, dass das unbedingt dazugehört. Vielleicht auch von zu Hause her, weil mein Vater und meine Mutter beide auch in vielen Netzwerken engagiert waren. Mhm. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Frauen mit ihren Stärken besser geeignet sind zum Netzwerken als Männer. Mhm. Mit unserer Kommunikation und unserer Offenheit und unserem auf Menschen zugehen. Warum es dann nicht so als Seilschaft funktioniert wie bei den Männern, ist meiner Meinung nach einfach nur das Problem, dass wir wieder dieses Henne-Ei-Problem, wir haben einfach nicht genug Frauen an der Spitze der Wirtschaft, um uns gegenseitig nach oben zu ziehen. Weil ich habe es immer so gemacht in den Netzwerken, wenn ich mit Frauen dann auch, ja, wenn man den Aerospace oder so gegründet hat, wir haben uns immer alle gegenseitig promotet, vorgeschlagen. Und so machen wir es auch bei Astronautinnen eigentlich immer. Mhm. Es ist immer wichtig, ja, und wenn dann eine aus meinem Netzwerk plötzlich einen erfolgreichen Posten hat, ist das ja gut für mich auch. Weil dann kann ich mich ja wieder an sie wenden und ihr von ihr eine Referenz kriegen und sonst irgendwas. Also das ist ja so wirklich das Klassische aus dem Netzwerken eigentlich. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass wir Frauen da eigentlich sehr stark sind. Nur woran ich nicht so ganz glaube, sind, obwohl ich selbst eins gegründet habe, Frauennetzwerke, wo man nur so unter sich bleibt, sondern man muss schon in die Männernetzwerke rein. Deswegen war ich parallel zu dem Frauennetzwerk, was wichtig war, um sich auszutauschen und um mal so ein bisschen entspannter miteinander umzugehen, gleichzeitig aber auch immer in Männernetzwerken engagiert, wo ich meistens die einzige Frau war und mir auch alles Mögliche angehört habe, wo ich dachte, oha, ihr merkt mal wieder nicht, dass eine Frau im Raum ist.
Ah, okay, da kommen wir auch nochmal auf ein wichtiges Thema, nämlich unterschiedliche Kommunikation. Also das, was Sie sagen, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, es wird auch immer wieder unterschätzt, ne, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich erlebe oftmals, dass Frauen sagen, ja, eigentlich, kommunikativ liegt mir das, aber ich finde es so anstrengend. Also dieses on top noch Netzwerken finde ich anstrengend. Und ich glaube auch, das, was Sie sagen, es ist wichtig, auch in gemischte Netzwerke zu gehen, ganz bewusst und nicht nur unter sich zu bleiben, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, insbesondere in Branchen oder in Feldern, die eben noch nicht wirklich durchmischt sind. Da ist das essentiell. Ja, also in Branchen, wo wir schon weiter sind, da glaube ich, gibt es das Thema auch gar nicht mehr so stark, ne? Weil es eine Selbstverständlichkeit ist.
Jetzt sagen aber da gibt es halt nicht viele davon.
Nee, das stimmt. Und jetzt sagen Sie, da bin ich doch manchmal auch nach wie vor die einzige Frau weit und breit und da muss ich mir so einiges anhören. Mögen Sie da mal so ein bisschen aus Ihrer Erfahrungsschatzkiste plaudern?
Ach, ja, das sind wirklich dann Bemerkungen oder so, wo die Männer einfach wirklich in dem Moment, ich das gar nicht böse meinen, sondern einfach unter sich sind. Und ich sage, ja, so zum Beispiel wie bei irgendeiner Konferenz, da ging es mal um, wer hält die Eröffnungsrede und wäre doch toll, wenn das mal eine Frau machen würde. Und dann sagt einer, aber wenn wir eine Frau auf der Bühne haben wollen, dann können wir doch auch diese nette blonde Moderatorin wieder nehmen, die wir neulich hatten.
So, also, und die saßen im Raum.
Ja, klar.
Und was haben Sie gesagt? Haben Sie gekontert?
Ich war sprachlos. Na, ich habe die dann schon drauf hingewiesen. Oder auch, es ist halt so, dass man dann tatsächlich als immer wieder aufpassen muss, auch wenn die Männer allen guten Mutes sind, dass man dann doch mal zu Wort kommt. Mhm. Ja, weil die so schnell alle die Experten für jedes Thema sind und jeder muss unbedingt seinen Beitrag dazu auch nochmal geben und auch nochmal sagen, was er zu dem Thema weiß. Und wenn man dann so mal, also da muss man sich schon richtig durchsetzen als Frau, um dann auch wirklich zu Wort zu kommen.
Also auf die eigenen Redeanteile auch achten. Wir Frauen sagen dann ja häufiger mal, da ist ja schon alles gesagt, ja, und man würde vielleicht sogar sagen, aber noch nicht von jedem. Ich habe mal tatsächlich, als ich dann im Personalbereich war, mal so eine Erfahrung gemacht, die hat sich bei mir so eingeprägt, dass jemand über eine Frau sagte, die zwar super kompetent war, aber immer nicht viel also beigetragen hat in den Meetings. Ja? Da hat er gesagt, die will ich nicht im nächsten auf der nächsten Führungsebene sehen. Die sitzt ja nur hier und verbraucht unsere Luft und isst unsere Kekse.
Boah.
Ja, auch was sprachlos macht.
Ja.
Und danach war das Thema durch. Also dieses Redeanteile auch bewusst zu sagen, ich nehme mir den Raum, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da nennen.
Ja, ja, und da muss man so ungehörige Sachen lernen, wie den Männern ins Wort zu fallen, weil sonst schafft man es nicht. Also so ein paar Sachen, die habe ich mir danach schwer wieder abgewöhnen müssen, weil man wirklich dann irgendwann das so also ich mir so gelernt habe, aber ich habe mir auch selber immer Sachen dann wirklich vorgenommen und die dann gemacht und durchgezogen und gerade dann eben auch in Diskussionsrunden oder auch bei Vortragsveranstaltungen oder so immer schon vorher überlegt, ich will sichtbar sein, ich werde aufstehen und eine Frage stellen und ich überlege mir die Frage schon vorher und egal wie unangenehm ich mich dabei fühle, ich stehe auf und stelle die Frage und dann bin ich sichtbar, wenn ich da wieder zwischen 100 Männern sitze.
Großartig, großartig, ja. Und ich meine, mir ist jetzt wichtig, ich will da jetzt nicht die Männer in Abrede stellen, ne? Was ist einfach dieses Kommunikationsverhalten, was einem bewusst werden muss, ne? Was habe ich da? Und ja, toll. Jetzt würde ich gerne noch mal einmal ein Stück weiter zurück in Ihrem Lebenslauf. Sie sind Ingenieurin, Diplom-Ingenieurin. Seit wann wussten Sie denn eigentlich, Sie haben gesagt, sehr früh dieses Thema Astronautin, aber dass Sie so in einen Bereich gehen, der so männerdominiert ist, war Ihnen das eigentlich klar, dass das nochmal besonders herausfordernd sein wird für Sie als junge Frau? Oder haben Sie gesagt, das interessiert mich so brennend, mein Ziel Astronautin ist klar, da komme ich gar nicht drum herum, ich muss das werden. Wie war das damals für Sie?
Ja, also das war tatsächlich so, ich habe das Glück, keinen großen Bruder gehabt zu haben. Und mein Vater ist Automechaniker und wenn ich den sehen wollte, musste ich in die Garage gehen, weil der in seiner Freizeit Oldtimer restauriert hat. Das heißt, der war Tag und Nacht nur in der Garage zu finden. Und das führte dazu, dass ich relativ schnell auch mit dem Schraubenzieher in der Hand in der Garage stand, sobald ich laufen konnte. Und für mich das dann auch ganz normal war, an Autos und Motorrädern rumzuschrauben und mit 16 mein erstes Moped zu haben und mit Jungs abzuhängen und dann auch das einzige Mädchen im Physikleistungskurs gewesen bin. Und dann hat sich das eigentlich so ganz normal angefühlt für mich. Also ich fand das jetzt nicht befremdlich am Anfang unter den 1000 Studenten, wo wir 10 Mädchen waren im Maschinenbaustudium in München, sondern eigentlich ganz angenehm. Ich hatte einen, der mir den Kaffee gebracht hat und einen, der meine Tasche getragen hat und einen, der mitgeschrieben hat für mich. Also habe ich dann gut organisiert.
Schön. Und wenn Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt haben, dieser Werdegang, jetzt in so internationale Erfahrung mit dieser tollen, großartigen Vision, die wir ja brauchen, dass Sie da so am Ball sind, wenn Sie mal auf Ihren beruflichen Lebensweg zurückblicken, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, mit dem Wissen von heute, das hätte ich anders gemacht? Gibt es da was?
Nee, ich glaube eigentlich nicht.
Toll.
Nee, toll. Das wäre mir sicher auch so gelungen. Was mir neulich aufgefallen ist, was ich gerne anders gemacht hätte, tatsächlich, das habe ich lange gar nicht mehr dran gedacht, ist, wenn es möglich gewesen wäre, dann hätte ich an der Uni Bundeswehr studiert und auch meinen Pilotenschein schon während dem Studium gemacht. Ja. Also bei mir durften, also da war ich richtig neidisch auf den Schulkameraden von mir, der an der Uni Bundeswehr studieren durfte und ich war als Mädchen da nicht zugelassen. Das war damals, 80er waren nur Männer zugelassen.
Ja, also sich auch trauen, solche Wege zu gehen. Ne? Also das Ziel, so klar vor Augen zu haben, dass ich sage, was brauche ich dafür und das gehe ich jetzt an, auch gegen Behörden hinaus. Ja, sehr schön. Ja, wenn ich mit Blick auf die Zeit sind wir nun schon leider fast am Ende unseres Gesprächs. Gibt es aus Ihrer Sicht noch was, was Ihnen wichtig wäre? Sowas wie ein Motto beruflich. Wir haben ja schon viele Themen adressiert, die wichtig sind, um mehr Durchmischung zu bringen, um Ihre Vision mit Leben zu füllen. Gibt es da was, was Sie vielleicht noch nicht adressiert haben, was Ihnen wichtig wäre?
Ja, also was ich Frauen gerne mitnehmen möchte, geben möchte, ist wirklich, dass man sich nicht von den Blockaden, die man vielleicht im eigenen Kopf hat, von den Ängsten irgendwie von seinem Ziel abbringen lässt, sondern wirklich sagt, okay, Genauso wie mein Motto mit dem, ein Nein ist nur eine Aufforderung, einen anderen Weg zu gehen. Da auch wirklich eine Möglichkeit finden, drüber wegzugehen oder drumherum zu gehen und zu sagen, okay, das fällt mir jetzt schwer, aber das überwinde ich jetzt und ich mache es jetzt einfach. Mhm. Und ich traue mich und bin mutig. Mhm. Und dieses Mutigsein, da gibt es so ein schönes Lied, so ein Kinder-CD von Konstantin Becker, es lebte ein Kind in den Bäumen. Und da gibt es einen Song, wo vorkommt, mutig sein, das muss man üben.
Ah, ja.
Mhm. Und das geht nicht, man wacht nicht morgens auf und ist mutig, sondern man muss immer wieder in kleinen Schritten über seine eigenen Grenzen gehen, um mutig zu werden und immer mal was tun, wo man sagt, ach, Mist, ich muss jetzt raus aus meiner Komfortzone und das mal machen und mich trauen.
Ja, das wäre tatsächlich jetzt eben nochmal meine Nachfrage gewesen, wie gelingt mir denn das? Ne? Denn das ist ja etwas, ich glaube, das ist vielen Menschen bewusst oder auch gerade Frauen bewusst, dass das dazugehört, dass ich schon mit meinen inneren Blockaden, dass ich mir darüber klar sein muss und damit auch arbeiten muss, wenn ich mich verändern will und über meinen Schatten springen will. Und die Frage ist, wie gelingt das im Alltag? Und da sagen Sie jetzt Übung, Übung, Übung. Immer mal wieder in kleinen Schritten. Nicht gleich zu groß mir das Ziel setzen, sondern in kleinen Schritten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
Ja, genau. Genau. Und ich sag mal, auch mal was sich trauen, was vielleicht nicht erlaubt ist oder so. Mhm. Oder von irgendjemandem, muss ja nicht gleich eine Gesetzesübertretung sein, aber so von irgendjemandem nicht erlaubt ist. Einfach um mal so, ja, das auszutesten, wie fühlt sich sowas an, wenn ich das mache.
Ja, das ist doch ein schöner Abschlusstipp. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielleicht sagen Sie noch, für die, die sagen, boah, das finde ich, ist ja eine spannende Initiative, die Sie da haben. Das ist etwas, das möchte ich mir nochmal genauer angucken. Wo kriegt man auf welcher Seite mehr Informationen über das Projekt? Mögen Sie das noch erzählen zum Schluss?
Ja, also unsere Website ist www.dieastronautin.de. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auch darüber, wenn wir unterstützt werden. Wir finanzieren uns eben gemeinnützig. Das heißt, es gibt auch einen Spenden-Button dort. Und auch kleine Beträge helfen mit, die erste deutsche Frau ins All zu bringen.
Ja, und was für ein tolles Projekt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Gerne schön. Vielen Dank auch.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speakerseite anjamalstedt.com oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karrieretipps to go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.